Die Schriftlesung des heutigen Sonntags steht im zweiten Buch des Mose, Exodus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete er, komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Wir hören die Predigt von Pastor Christoph Krause.
Mose ist ein jüdischer männlicher Säugling, der auf Befehl des Pharaos Sethos I. umgebracht werden soll, weil alle männlichen jüdischen Säuglinge in dieser Zeit umgebracht werden sollen. Das jüdische Volk war versklavt worden innerhalb Ägyptens und trotzdem wurden sie immer mehr und deshalb sollte diese Maßnahme sie in Schach halten. Durch eine List der Eltern kann Mose die ersten 3 Jahre seines Lebens noch bei seinen Eltern leben und wird dann als Adoptivsohn der Pharaostochter am ägyptischen Königshof erzogen. Das heißt, er kennt beide Kulturen. Ganz tief in ihm drin, bis zum 3. Lebensjahr, sagt man, ist ja enorm viel angelegt. Da ist die jüdische Kultur. Und er kennt eben genauso auch die ägyptische Hochkultur, zu der Zeit vorherrschende Kultur in diesem Weltbereich. Er kennt auch beide Religionen. Und er sucht seinen Platz. Er sucht Anerkennung. Er sucht, ja, so seine Aufgabe. Als er 40 Jahre alt ist, besucht er, so heißt es, seine Volksbrüder auf der Baustelle. Und er gerät über die schlechte Behandlung, die sie dort erfahren und die er mit ansehen muss, in Zorn und er schlägt einen ägyptischen Aufseher. Und hat vielleicht gehofft, dadurch auch Anerkennung bei seinen eigenen Volksbrüdern zu gewinnen. Aber er gewinnt keine Anerkennung, sondern Ablehnung. Und er muss aufgrund seiner Tat dann vor dem Pharao fliehen und kommt auf die Sinai-Halbinsel zum Stamm der Midianiter. Er sitzt dort an einer Viehtränke und seine erste Tat dort ist wieder, dass er ja Macht ausübt, dass er sich stark macht, denn er setzt sich für die Töchter des Stammespriesters und Führers Jitro ein, die vor den anderen Hirten bei den Viehtränken benachteiligt werden. Und daraufhin, weil seine Töchter, Jitros Töchter, so früh nach Hause kommen, lädt er dann diesen unbekannten Mann ein, bei ihm zu bleiben und nach einiger Zeit heiraten Jitros Tochter Zippora und Mose. Der erste Sohn, den Mose dann bekommt, den nennt er Gershom. Und er übersetzt das selbst mit Gast in der Fremde. Gast in der Fremde. Das sind so die ersten 40 Jahre seines Lebens. Und dann Vers 1 aus unserem Text. Der Gott Moses. Er ist dort in karger Steppenlandschaft, so muss man sich das Gebiet dort vorstellen. Das waren keine saftigen Weiden, das war karge Steppenlandschaft und man zog als Beduine hin und her und guckte immer, wo findet man denn was? Einsamkeit. Da gab es nun wirklich kein Netz. Da konntest du das Handy so hochhalten, wie du wolltest. Da warst du ganz alleine. Und Er hütet hier noch nicht einmal seine eigenen Herden. Er hütet die Herden seines Schwiegervaters. Also er ist eigentlich nur Hirtenhelfer, hat gar keinen eigenen Besitz, eine untergeordnete Rolle. Und er macht das wieder 40 Jahre lang. Mose war ein zur Seite gestellter Mann. Der Traum nach Bedeutung und Anerkennung ist zerstört, auch zerstört durch seine eigenen Versuche, das zu erlangen. Ein Mann auf dem Abstellgleis, könnte man sagen. Und während es in Ägypten bei seinem eigenen Volk sicher viel zu tun gegeben hätte, ich meine, da muss ich mal vorstellen, wer war er? 40 Jahre lang am Pharaonenhof aufgewachsen als Sohn der Prinzessin, würde man sagen. Was hat der Mann für Kenntnisse, für Fähigkeiten? Jetzt läuft er da durch einsame Steppen mit Ziegen, die ihm noch nicht mehr gehören. Und verbringt dort die besten Jahre auf einem scheinbar völlig verlorenen Posten. Und der Gott Moses? Mose kannte die ägyptischen Gottheiten. Und vielleicht ist ja das auch in ihm, ja. Ägypten war nun mal ein starkes, mächtiges Volk. Was hat das eventuell mit den Gottheiten zu tun? Und er kannte den Gott seiner Eltern, der auch übrigens von den Midianitern verehrt wurde, auch von seinem Schwiegervater. Ein Gott eines unterdrückten Volkes, ein Gott eines Wüstenstammes. Wie gesagt, der Schwiegervater war Priester und Religion kam sicherlich irgendwie vor in Moses Leben. Irgendwie kultureller Bestandteil des Jahreskreises. Aber es war eben nur eine Religion. Formell, rituell. Gott war vom Hörensagen bekannt. Aber eine Begegnung mit dem Lebendigen, mit dem heiligen Gott, eine Gotteserfahrung und eine damit auch eine persönliche Überzeugungstat, eine persönliche Entscheidung, eine Hinwendung, das hatte nicht stattgefunden. Auch wenn dort in der Steppe wahrscheinlich oftmals die Sehnsucht nach irgendwie mehr auftauchte. Und dann Vers 2 und 3. Eines Morgens fand er kein Gras mehr und er treibt die Tiere, das war schon mal so üblich, dann über die Steppe hinaus bis an die Berghänge. Horeb oder auch Sinai, Gottes Berg, so sagt der Bibeltext. Man muss bedenken, der Text ist später geschrieben worden. Das heißt, dieser Name Gottes Berg, der kam aus der Rückschau, weil dort Gottes Begegnung stattgefunden hatte. Wir wissen, am Sinai später kriegt Mose sogar auch von Gott die 10 Gebote. Jetzt ist es einfach erstmal nur ein Berg in der Steppe. Und Mose entdeckt dort einen brennenden Dornbusch. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches, ja? Trockene Dornbüsche in der Wüste fangen schon mal Feuer. Aber ungewöhnlich ist, dass da zwar etwas brennt, aber nicht verbrennt. Und deshalb geht er nachgucken. Feuer ist immer wieder ein Bild in der Bibel für Gott. Wir wissen, hinterher geht Gott in der Feuersäule vor dem Volk her. Das zieht sich übrigens hinein bis ins Neue Testament. Der Heilige Geist kommt als Feuerflammen auf die Köpfe der Jünger. Die jüdischen Ausleger schon zur Zeit Jesu, sie sahen hier in diesem Ineinander von trockenem Dornbusch und Feuer ein Gleichnis. Ein Gleichnis für den Wesensunterschied zwischen Gott und Mensch. Ein Wesensunterschied zwischen dem Volk Gottes und dem lebendigen Gott. Mose oder das Volk wie ein vertrockneter Dornbusch und Gott wie ein Feuer. Und in diesem speziellen Fall nun ein Feuer, einmal eine Mischung aus Heiligkeit und Reinigung. Feuer, dafür stand das. Ein verzehrendes Feuer, ein verbrennendes, läuterndes Feuer. Und gleichzeitig kommt hier auch schon Gnade und Rettung mit hinein, denn dieser Busch verbrennt nicht. Er brennt, das Feuer ist drin, aber er verbrennt nicht. Vers 4, Mose geht also im besten Sinne neugierig, interessiert auf dieses Feuer, auf diesen Busch zu und plötzlich spricht Gott ihn an. Mose, Mose. Der Gott vom Hörensagen, von dem Mose vom Hörensagen wusste, von dem er wusste, dass er der Schöpfer der ganzen Welt sein soll, der Himmelskörper gemacht hat, der spricht ihn plötzlich persönlich an und der sagt nicht nur Hallo Mensch oder du da, sondern er sagt Mose. Er kennt ihn. Er sieht ihn. Und er überwältigt ihn nicht einfach, schmeißt ihn auf den Rücken, sondern Gott eröffnet ihm eine Beziehungstür. Er spricht ihn an, Mose, und dann wartet er. Wartet auf die Antwort des Menschen. Und Mose sagt wörtlich, hier bin ich. Hier bin ich. Ich bin davon überzeugt, das ist bis heute der Weg, wie Glauben entsteht. Ein Mensch, fragend, suchend, vielleicht neugierig, macht sich auf die Suche nach Gott. Biegt mal vom vertrauten Weg ab. Mal gucken, was da noch so ist. Und dann spricht Gott ihn an, auf welche Art auch immer. Und der Mensch bekommt die Möglichkeit, Antwort zu geben. Das ist mein Gebet für jeden Gottesdienst. Mein Gebet für jede Gruppenstunde, die wir halten. Für jede Veranstaltung. Das ist unser Gebet, wenn wir uns um 9:30 hier hinsetzen als Mitarbeiter vom Gottesdienst, dass das passiert heute. Dass Gott einen Menschen anspricht, persönlich. Und der Mensch merkt, ich bin gemeint. Und dann Vers 5. Komm nicht näher, befahl Gott, zieh deine Sandalen aus, steht hier, denn du stehst auf heiligem Boden. Wörtlich steht hier im hebräischen Text, zieh deinen Schuh aus. Einzahl. Zieh deinen Schuh aus. Unsere Kultur kann damit nichts anfangen. In der jüdischen Kultur ist das Schuh ausziehen, einen Schuh ausziehen und in die Hand nehmen, das ist ein Rechtsakt. Also nicht abends, wenn man nach Hause kommt, das ist nicht jedes Mal ein Rechtsakt, aber wenn man so aufgefordert wird. Ja, wir kennen das vielleicht noch aus dem Buch Ruth, vielleicht ist das dem einen oder anderen noch so ganz dunkel bekannt, wo am Tor, immer im Tor, das war, sage ich mal, die Gerichtsbarkeit im Stadttor, dort trafen sich die Leute, um Recht zu sprechen. Und dann, wenn dann Rechtsverträge gültig werden sollten, dann zog man den Schuh aus und hielt ihn in der Hand und sagte damit, ich verzichte auf das Recht auf diesen Besitz. Also man übergab Besitz mit diesem Handeln. Auf welchen Besitz, auf welches Recht sollte Mose denn verzichten, bitteschön? Das Recht, über sich selbst verfügen zu können. Mose gibt sich selbst ab. Mose wird von Gott herausgefordert, gib deinen Anspruch auf Selbstbestimmung ab. Mose wird von Gott gebeten, sich ganz und gar in Gottes Hand zu geben. die Führung seines Lebens Gott zu überlassen, eine Lebensübergabe an diesen Herrn zu vollziehen. Und dann die Begründung, hier du stehst auf heiligem Boden, wörtlich steht da, denn der Ort, auf dem du stehst, ist Boden der Heiligkeit. Ist Boden der Heiligkeit. Im ursprünglichen hebräischen Denken gab es keine heiligen Stätten, denn Gott war ein persönlicher Gott. Keine heiligen Stätten. Es ist nicht von ungefähr, dass die Forscher bis heute nicht wissen genau, nicht genau lokalisieren können, wo ist denn der Horeb? Welcher der Berge auf dem Sinai, auf der Sinai-Halbinsel ist denn der Horeb? Warum ist das so unklar in der Bibel geblieben? Weil Gott keinen Pilgern zu irgendeiner heiligen Stätte will. Sondern Gott will Beziehung mit dir und mir. Egal an welchem Ort. Deshalb Boden der Heiligkeit, weil sich der heilige Gott in diesem Moment einem Menschen offenbart. Deswegen ist das Boden der Heiligkeit, weil Gott dort ist. Und deshalb tritt auch nicht einfach näher heran. Zieh deinen Schuh vorher aus. Denn die Begegnung mit dem Heiligen findet niemals auf Augenhöhe statt. Er ist der Herr. Deshalb zieh deinen Schuh aus und übergib mir den Herrschaftsanspruch über dein Leben. Und dann Vers 6. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Gott deines Vaters, der Vater von Mose, war ein Enkel von Jakob. Und Gott geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, ich bin nicht nur der Gott deines Vaters, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Alles, was du von den Eltern an empfangenen Verheißungen und an Erfahrungen der Altvorderen gehört hast, das ist Wahrheit, Mose, sagt Gott. Das ist gültig, nach wie vor. Und zweitens sagt Gott damit, weißt du, Mose, so besonders dieser Moment für dich jetzt ist, aber meine Geschichte mit den Menschen, die läuft schon eine Weile. Die startet nicht mit dir, Mose. Die läuft schon eine Weile. Sie ist uralt. Du stehst immer mit deiner Geschichte, mit deinen Fragen, mit deinen Ängsten, mit den Herausforderungen, mit dem Erfolg auf den Schultern der vorhergehenden Generation. Und ich bin treu, sagt Gott. Und er sagt damit, ich bin ewig. Und damit haben wir schon zwei Komponenten. Ich bin der heilige Gott, ich bin der ewige Gott. Und ich stelle mir vor, wie Mose in dem Moment ein Schauer durchläuft und wie sich ihm alle Härchen aufstellen, als er begreift, mit wem er es da zu tun hat. Und dann verhüllt er sein Gesicht. Er verhüllt sein Gesicht, denn er fürchtet sich Gott oder eigentlich ja auch nur dieses Feuer, was Gott symbolisiert, anzuschauen. Tiefe Ehrfurcht hat Mose ergriffen. Und sein Leben bekommt nach dieser Begegnung eine völlig neue Ausrichtung. Mose ist dem Heiligen begegnet. Der Gott Moses. Der Verlust der Heiligkeit, der zweite Punkt. Stellen wir uns ein Lagerfeuer vor. Was lieben wir am Lagerfeuer? Die meisten Menschen lieben Lagerfeuer. Selbst wenn sie es nicht mögen, es anzuzünden, da sich hinzusetzen, ist doch immer wieder schön. Die Wärme, das Licht, die Gemütlichkeit, Geborgenheit, vielleicht auch die Freude an diesem Tanz der Flammen. Man kann da ewig lange reingucken. Wir genießen die Auswirkungen des Feuers. Aber niemand käme auf die Idee, sich mitten hineinzustellen in dieses Feuer. Weil es stärker ist als wir. Weil es uns verzehren würde. Und alle Beschreibungen vom Feuer treffen auf den heiligen Gott zu. Und ich habe den Eindruck, wir vergessen, dass es mehr gibt als nur die Auswirkungen des Feuers. Es gibt auch das Feuer selbst. Aber Gottes Sein ist wesentlich, ist viel faszinierender als nur sein Tun. Die Faszination geht von Gottes Sein aus und nicht so sehr von seinem Tun. Ganz am Anfang der Bibel schon ruft Gott uns zu, in dem dritten Buch Mose, seid heilig, denn ich bin heilig. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und das zieht sich durch, das ist auch kein alttestamentliches Denken. Als Jesus gefragt wird von seinen Jüngern, wie sollen wir denn beten? Da sagt der Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist im Neuen Testament genauso präsent. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Es ist das Kernthema der Bibel. Heiligkeit ist der Kern des Wesens Gottes. Und aus diesem Kern heraus entspringt alles andere. Auch seine vollkommene, reine, man könnte auch sagen, seine heilige Liebe entspringt aus seiner Heiligkeit. Man hat in den USA eine landesweite Studie gemacht unter allen Christen. Und man hat festgestellt, nur 35% aller Christen glauben, dass Gottes Heiligkeit und persönliche Heiligung überhaupt irgendwie ein Thema sind. 35% bloß. Die meisten Erwachsenen können mit dem Thema Heiligkeit nichts anfangen oder wir sind eher davon abgeschreckt. Aber wenn wir Gottes Heiligkeit verlieren, dann verlieren wir das Staunen. Dann verlieren wir die Ehrfurcht. Dann verlieren wir die Sehnsucht nach dem Heilen, nach dem Vollkommenen, nach dem Schönen. Und dann basteln wir uns selbst irgendeinen Gott zurecht, den wir verstehen und der vor allen Dingen uns dienen soll. Gott, der liebe Vater. Jesus, mein Freund und der Heilige Geist, mein Personal Trainer. Und Ute Feldmann-Werner hat es gerade schon gesagt, das war schon das Thema auch von einem Dietrich Bonhoeffer, schon ja zur Zeit des Dritten Reiches. Dann wird selbst Gottes Gnade billig. Denn das ist ja dann die Gnade meines Kumpel Jesus. Gnade wird dann eher zur Absolution meines selbstgebastelten Lebensstils. Und der Gott, der Satz, Gott liebt dich. Völlig langweilig. Tausendmal gehört. Es ist ja die Liebe eines netten Vaters. Du hast es gerade gesagt, wenn Gott so klein ist, dass seine Gnade und Liebe uns selbstverständlich sind, dass es in der Hauptsache darum geht, dass er uns dient, dass wir ihn komplett verstehen, dass wir ihn nett in unser Leben integriert haben, dann ist er auch nicht groß genug, um uns von uns angebetet zu werden. Und ehrlich gesagt, ist er dann auch nicht groß genug, um wirklich was zu bewegen. Und deshalb behalten wir die Sachen dann lieber selbst in der Hand. Wir vermenschlichen Gott. Wir passen ihn unserer Vorstellung. Wir vermenschlichen Gott. Wir holen ihn auf unsere Ebene. Und dann wird auch Kirche zu einer durch und durch menschlichen Organisation und ist kein mystischer, übernatürlicher Leib Christi mehr. Dann werden Gottesdienste zu Menschendiensten, wo wir durch gute Musik und moderne Technik und vielleicht auch unterhaltsame Predigten und leckeren Kaffee einander eine nette Zeit gestalten und andere dazu einladen, doch auch nett dabei zu sein. Es hat eine Zeit gegeben in unserer auch Religionsgeschichte, da wurde Gott eben immer nur als der Richter dargestellt. Und das Pendel ist genau in die andere Richtung zurückgeschwungen. Das war sicherlich zu der Zeit auch wichtig und gut. Aber in den letzten 20, 30 Jahren hörst du eigentlich nur noch, Gott hat dich lieb. Und das stimmt auch. Aber wenn das alles ist, dann ist das so, als würden wir uns nur an einer Stelle festmachen an Gott und sagen, Gott hat mich lieb. Und jetzt versuchen wir, Glauben zu leben und strengen uns vielleicht noch irgendwie an und versuchen, irgendwas vorwärts zu bekommen. Und ich glaube, dass unser Glaube deshalb auch so wenig Spannkraft hat. So kraftlos und zugleich so anstrengend, weil wir ja alles irgendwie selbst machen müssen. Der Verlust der Heiligkeit und der letzte Gedanke, der Gewinn der Heiligkeit. Wie das in Vers 5 und 6 eben war. Zieh deinen Schuh aus. Denn du stehst auf Boden der Heiligkeit. Ich bin der Gott deiner Vorfahren. Ich bin der Ewige. Dass wir uns doch wieder festmachen, auch an der Heiligkeit Gottes. Diese Spannung aushalten, Heiligkeit und Liebe. Und diese Liebe hat nur Kraft, wenn sie von dem heiligen Gott kommt, dann ist sie etwas wert. Dann ist sie kostbar. Und dann hat unser Glauben Spannkraft. Was verändert sich, wenn wir Gottes Heiligkeit wieder in den Blick bekommen, uns danach ausstrecken, eine echte Begegnung mit dem Heiligen zu wagen? Ich glaube, es verändert sich alles. Dass wir wieder staunen. Dass wir ehrfürchtig fasziniert sind von diesem Gott. Dass wir eine tiefe Freude empfinden über diesen Gott. Dass wir wieder in ein Vertrauen hineinfinden, weil das ist ja der Gott, der alles kann. Der größer ist als ich. Dass ich wirklich erlöst sein kann von Schuld und von der Selbstverkrümmung, von der Selbstumkreisung. Und dass es nicht mehr darum geht, Gesetze zu erfüllen, sondern dass ich von Herzen her diesem Gott gehorsam sein will. und dass ich zutiefst überzeugt bin davon, dass ich von kostbarer Liebe, von einzigartig wertvoller, heiliger Liebe geliebt bin. Wisst ihr, in Heiligkeit steckt das Wort Heilsein. Heilsein. Und ich glaube, das hat Auswirkungen auf mein Leben und auch auf das Leben der Menschen in meinem Umfeld. Dann ist Kirche wieder eine Gemeinschaft von Menschen, die dem heiligen Gott gehören und dem heiligen Gott dienen, der in ihrer Mitte wohnt. Kirche, die wieder im Allerheiligsten stattfindet. Dafür ist Christus doch gestorben, oder? Als er starb, da zerriss der Vorhang, damit wir doch wieder im Allerheiligsten, in der Gegenwart des heiligen Gottes leben. Und Menschen, die dann kommen, in unsere Gottesdienste, in unsere Veranstaltung, die werden dann vor allen Dingen ja ihm begegnen. Die werden dem heiligen Gott begegnen und ich glaube, dass das Auswirkungen haben wird. Und natürlich dürfen wir trotzdem versuchen, gute Musik zu machen und eine Predigt vorzubereiten und guten Kaffee zu kochen. Ich habe eine Riesensehnsucht. Dass ich meine bisherigen Gottesbilder noch einmal hinter mir lassen kann. Und es wage, mich noch mal aufzumachen und diesem lebendigen, heiligen Gott zu begegnen. Und dazu kann diese Reihe dienen. Wir haben diese Flyer ja draußen, ja, diese Flyer von unserer Gottesdienstreihe. Und vielleicht nehmt ihr euch den mit, ob ihr andere einladen wollt oder ob ihr euch den selbst nur an den Spiegel heftet. Gott sagt, zieh deinen Schuh aus. Übergib dich mir ganz. Du stehst auf Boden der Heiligkeit. Das können wir bei jedem Schuh anziehen. Dann vielleicht nochmal uns vergegenwärtigen, bei jedem Schuh ausziehen. Will ich das? Und ich habe uns ein Gebet mitgebracht zum Schluss. Oh, könnt ihr das lesen? Sonst müssen wir hier vorne einmal verdunkeln und ihr könnt gerne aufstehen dazu. Ein Gebet, das werden wir auch am Ende nochmal einblenden vom Gottesdienst. Wer will, fotografiert sich das ab. Und vielleicht kann das Gebet sein, auch dieser Reihe. Dass wir miteinander vor Gott stehen und dieses Gebet sprechen. Genau, die Vorderen bleiben sitzen, die Hinteren stehen auf. Ich lese es mal einmal vor. Himmlischer Vater, ich bitte dich, mich durch deinen Heiligen Geist zu deiner Heiligkeit zu führen. Ich sehne mich danach, dein Wesen besser zu erkennen und zu verstehen. Ich habe Hunger und Durst nach dir. Bitte öffne meine inneren Augen für deine Schönheit und hilf mir dabei, heil und Jesus ähnlich zu werden, damit durch mein Leben auch andere Menschen tiefer mit deiner Heiligkeit in Berührung kommen und selbst heil und heilig zu werden. Wir können das miteinander beten. Wer möchte, betet es mit. Himmlischer Vater, ich bitte dich, mich durch deinen Heiligen Geist zu deiner Heiligkeit zu führen. Ich sehne mich danach, dein Wesen besser zu erkennen und zu verstehen. Ich habe Hunger und Durst nach dir. Bitte öffne meine inneren Augen für deine Schönheit und hilf mir dabei, heil und Jesus ähnlich zu werden, damit durch mein Leben auch andere Menschen tiefer mit deiner Heiligkeit in Berührung kommen und selbst heil und heilig werden. Amen.